Deutschlandfunk, der Tag.
Ich sollte tot sein, so Donald Trump im ersten Interview nach dem versuchten Attentat am Wochenende. Eine Kugel verletzte Trump leicht am Ohr, gänzlich unbeschadet blieb sein politischer Instinkt. Denn nur wenige Sekunden nach diesen Schüssen inszenierte Trump sich mit einer in den Himmel gereckten Faust, ein Bild, das um die Welt ging. Nun beschwören Trump ebenso wie der Präsident Joe Biden die nationale Einheit.
A former president was shot. An American citizen killed while simply exercising his freedom to support the candidate of his choosing. We cannot, we must not go down this road in America.
Also, ein ehemaliger Präsident wurde angeschossen, ein amerikanischer Staatsbürger getötet, während er seine Freiheit nutzte, den Kandidaten seiner Wahl zu unterstützen. Wir können und wir dürfen diesen Weg in Amerika nicht gehen, so Joe Biden. Trump nennt diesen Moment eine Chance, das ganze Land, ja, die ganze Welt zusammenzubringen. Aber ist es nicht vor allem eine Chance für ihn, die Wahl im November zu gewinnen? Klären wir gleich. Und es geht außerdem um den dritten Jahrestag der Flut im Ahrtal. Wie man TouristInnen mit sogenannten Wiederaufbaustadtführungen anlockt und wie das Ahrtal nach 3 Jahren dasteht, darüber spreche ich mit einem ehrenamtlichen Stadtführer. Viel vor haben wir also in dieser Ausgabe von der Tag am 15. Juli 2024. Ich bin Steffi Rode, schön, dass ihr dabei seid. Hi! Wie geplant findet der Parteitag der Republikaner in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin statt. Und wie geplant soll Trump zum Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November gekürt werden. Aber natürlich ist nichts hier Business as usual nach diesem Attentatsversuch auf Trump am Wochenende. Bei einer Wahlkampfkundgebung in Pennsylvania wurde Trump am Ohr angeschossen. Ein Zuschauer wurde getötet, 2 weitere Männer im Publikum schwer verletzt. Wie dieses Attentat den Wahlkampf verändert, das kann ich jetzt besprechen mit Katrin Brandt, die das Ganze in Washington für uns beobachtet. Katrin, alle Augen sind jetzt gerichtet auf Trump. Wie verhält er sich denn seit diesem Attentatsversuch?
Also er hat über das Wochenende sich relativ zurückgehalten. Er ist ja, nachdem auf ihn geschossen worden ist, erstmal medizinisch untersucht worden. Dann ist er nach New Jersey gefahren, wo er einen von seinen Golfclubs hat. Dann hat er sich erstmal kurz geäußert nur und hat die Amerikaner zur nationalen Einheit aufgefordert. Und dann ist er auf dem Weg nach Milwaukee offensichtlich von mehreren Journalisten befragt worden und hat ein paar Interviews gegeben. Und er ist tatsächlich jetzt schon nach Milwaukee gefahren. Das ist insofern ganz interessant, dass er eigentlich überhaupt gar nicht in Milwaukee bleiben wollte ursprünglich, weil er diese Stadt offensichtlich für unsympathisch hält. Das ist eine demokratische Stadt, eine Großstadt wie viele andere. Er wollte lieber in Chicago, in seinen eigenen Räumlichkeiten bleiben, aber dann ist ihm signalisiert worden, das kommt nicht so gut bei so einem Parteitag. Jetzt will er damit signalisieren, ich lasse mich nicht davon abhalten, auch wenn auf mich geschossen worden ist, auch wenn ich jetzt einen Verband über dem Ohr habe, für euch zu kämpfen. Deswegen bin ich extra früher jetzt angereist.
Und Trump soll ja die Rede umgeschrieben haben. Kann man abschätzen, welche Töne er da anschlagen wird? Also werden wir jetzt einen ganz milden Trump hören?
Mein Bauchgefühl sagt nein, aber er hat tatsächlich in einem dieser Interviews gesagt, dass er eigentlich eine extrem harte Rede vorbereitet hatte, die wirklich gut gewesen sei, die alles über die korrupte, schreckliche Regierung drin hatte. Das hat er den New York Post erzählt, dass er diese Rede aber weggeworfen hat und jetzt was ganz Neues aufgeschrieben hat. Ich bin nicht so richtig sicher, ob Donald Trump seine Reden selber schreibt, aber die Frage ist wirklich, welchen Tenor wird diese Rede halten haben? Wird er sich jetzt hinstellen und wird sagen, ich bin der Mann, der die Gräben überschreitet. Ich bin der Mann, der dieses Land zusammenbringt. Der liebe Gott hat mich beschützt, damit ich euch zusammenbringe. Das ist ja auch nochmal so ein Spin, den er auch in seinen ersten Nachrichten drin hatte. Oder wird er bei seinem bisherigen Text bleiben? Ne? Stichwort harte, korrupte Regierung. Wird er weiter eine Welt beschreiben, ein Amerika, in dem man nicht mehr auf die Straße gehen kann, in dem eine korrupte Biden-Regierung, eine extreme Linke und brutale, wilde, verrückte, aus den Irrenhäusern Südamerikas entflohene Migranten durch die Straßen ziehen? Wird er dieses Bild weiter beschwören und seine Anhänger auf diese Art und Weise vereinen? Also da gibt es viele Nuancen und die große Frage ist, was wird er am Ende tatsächlich machen?
Und man kann ja eigentlich vielleicht auch schon sagen, dass Trump sich verbal vielleicht mäßigen wird, aber die Anhänger ja tendenziell eher radikalisiert werden jetzt durch diesen Attentatsversuch, oder nicht?
Auch das wird interessant sein zu beobachten. Wir haben ja jetzt übers Wochenende noch nicht so viele Gelegenheit gehabt, mit Leuten zu sprechen. Meine Kolleginnen, die schon in Milwaukee eingetroffen sind, haben Anhänger befragt, die da schon unterwegs waren. Das fühlt sich ja jetzt im Laufe der Tage erst. Und da wirkt das so ein bisschen so, als ob Donald Trump auf jeden Fall jetzt erstmal einen Heiligenschein hat. Er ist der Märtyrer. Und die Geschichte, die er erzählt, ist ja immer die gewesen, da läuft eine Hexenjagd auf mich. Die korrupte Linke, die korrupte Biden-Regierung versucht mich zur Strecke zu bringen, weil sie mich nicht an der Wahlurne schlagen können, versuchen sie mich ins Gefängnis zu werfen. So, und jetzt ist die Frage, kommt jetzt die Überzeugung dazu, sie versuchen mich umzubringen, weil sie mich nicht an der Wahlurne schlagen können? Ist das jetzt die Geschichte, die er jetzt neu erzählen wird? Für seine Fans ist es tatsächlich ein Moment, sich noch stärker als bisher hinter ihm zu versammeln, ihn noch höher auf sein Podest zu heben. Die Frage ist, abhängig davon, wie er jetzt auftritt, werden sich vielleicht einige animiert fühlen, zur Waffe zu greifen? Das wäre aber das Worst-Case-Szenario.
Wie verhält sich denn die Republikanische Partei in genau dieser Situation? Also ich habe da zumindest den Vorwurf gehört aus der Partei, dass Biden eben durch seine verbalen Attacken auf Trump ein solches Attentat geradezu provoziert habe. Sind das vereinzelte Stimmen der Republikaner oder ist das jetzt auch eine Strategie zu sagen, wir klagen Biden auf eine Art da an, wir verlinken den mit diesem Attentatsversuch?
Es gibt Funktionäre der Republikanischen Partei, die genau so argumentieren, die sagen, Biden und die Linke und die, vor allem auch die Medien haben ein Klima geschaffen, das es begünstigt hat, dass womöglich jemand eine Waffe in die Hand nimmt, um auf Donald Trump zu schießen. Das ist das, was sagen wir mal, das rechte Lager der Republikaner oder das Lager der aktiven Wahlkämpfer und der fast schon fanatischen Unterstützer sagt. Und dann gibt's so das Lager, ich habe gestern zum Beispiel Mike Johnson im Ohr, den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, der so etwas zu den ruhigeren gehört, der auch sagt, wir müssen uns jetzt zusammentun, wir müssen die Temperatur im Lande runterkühlen, wir müssen mal die Rhetorik ein bisschen zurückschrauben. Aber er sagt auch beispielsweise, dass Donald Trump der am meisten verfolgte Politiker aller Zeiten ist und dass das auf das Konto der Demokraten geht, dass Donald Trump so sehr verfolgt wird. Also man kann da auch bei den Zwischentönen hören, das ist ganz klar, sie werden sehr bald wieder mit diesem Vorwurf kommen, dass Joe Biden im Prinzip der Kopf hinter diesem Attentat ist. Obwohl wir noch gar nicht wissen, warum der junge Mann das gemacht hat. Aber sie werden in den nächsten Tagen anfangen, das Joe Biden, den Demokraten, der Linken und den Medien zuzuschanzen.
Und was ist jetzt mit den Never-Trumpers, also mit denjenigen in der Republikanischen Partei, die Trump für unwählbar halten, weil sie ihn für zu radikal, zu wenig wertkonservativ halten? Gibt es jetzt Anzeichen dafür, dass die vielleicht umgestimmt werden, dass sie sagen, jetzt müssen wir uns alle hinter Trump stellen?
Never Trumpers habe ich eigentlich zuletzt gar nicht mehr gesehen. Selbst eine Kandidatin wie Nikki Haley hat ja zum Schluss gesagt, dass sie ihre Delegierten, die Leute, die für sie gestimmt haben während der Vorwahlen, auffordert, für Donald Trump zu stimmen. Also die spielen ja in der Republikanischen Partei überhaupt gar keine Rolle mehr. Und selbst die Republikaner, die noch so ein bisschen kritische Distanz hatten, haben ja spätestens seit den Urteilen von New York sich hinter ihm gestellt. Also diese Geschichte, dass der Biden-Regierung vorgeworfen wird, dass sie das Justizsystem instrumentalisiert, um Donald Trump ins Gefängnis zu werfen. Das ist etwas, das alle republikanischen Funktionäre unterschreiben. Also der Vorwurf, dass die Justiz nicht mehr unabhängig ist, dass sich Joe Biden diese Justiz unterworfen hat und benutzt, um Donald Trump ins Gefängnis zu werfen, weil er ihn an der Wahlurne nicht schlagen kann, Klammer zu. Das ist etwas, was alle glauben. Insofern, Never-Trumper, die werden auf jeden Fall in Milwaukee überhaupt nicht mehr zu sehen sein.
Welche Strategie bleibt Biden denn jetzt? Also die Wahl, die ist erst in 4 Monaten. Er muss sich aber jetzt ja sehr vorsichtig äußern, oder?
Joe Biden hat sich schon 3-mal geäußert und ich werte das so ein bisschen als Versuch zu zeigen, hey, ich bin auch noch da, ich bin der Präsident, ich bin der Versöhner, ich gebe vor, wie dieses Land zusammenfinden kann, ich bin derjenige, der diese Aufgabe lösen kann. Ich finde das total irre, vor 2 Wochen lang haben wir ja über nichts anderes geredet als über Joe Biden und seine geistige Fitness seit diesem katastrophalen Auftritt bei der TV-Debatte. Alles, was Biden gemacht hat, wurde untersucht auf, kann dieser Mann Donald Trump abschlagen. Ist dieser Mann fit genug, Präsident zu sein? Ist dieser Mann fit genug, noch 4 Jahre zu regieren? Das ist komplett weg. Der ganze Streit der Demokratischen Partei ist auf Pause gesetzt. Joe Biden hat eine Atempause von der Frage, muss er nicht zurücktreten, muss nicht jemand Neues auf den Weg gebracht haben, werden rechtzeitig. Also die Frage, wie geht die Demokratische Partei mit dem Attentatsversuch um und der Heiligsprechung von Donald Trump in Anführungszeichen, da werden wir vielleicht in den nächsten Tagen noch was hören. Also kann sein, dass das Attentat Joe Bidens Kandidatur gerettet hat am Ende.
Und gleichzeitig wird es ja wahnsinnig schwierig für die Demokraten, jetzt noch zu punkten, oder? Also wie sollen sie das machen, wenn man auf der anderen Seite jemanden hat, der als Märtyrer auftritt, den man auch schwer nur angreifen kann?
Das ist genau der Punkt. Also ich habe noch keine Vorstellung, aber ich nehme an, das ist genau das, was die Strategen der Demokratischen Partei jetzt Tag und Nacht versuchen zu bewerten. Auch die werden auf den Donnerstagabend gucken. Auch die werden gucken, was macht Donald Trump tatsächlich? Wie tritt er auf? Gibt er den Versöhner? Gibt er den Versöhner überzeugend? Oder bewegt er sich doch wieder in Richtung Rachefeldzug? Und der Tag der Abrechnung, das war ja immer das, was Donald Trump über den 5. November gesagt hat. Das wird der Tag der Abrechnung und die wahren Amerikanerinnen und Amerikaner werden befreit werden. Und für alle anderen, die müssen sich warm anziehen und ähnliche Geschichten mehr. Also ne, die Rhetorik, die Trump am Donnerstagabend anschlägt, wird viele Weichen für die nächsten Wochen stellen.
Geht es zu weit zu sagen, dass die Verhältnisse sich eigentlich komplett umgekehrt haben? Also ganz am Anfang bei der ersten Kandidatur, da war Trump ja letztlich so eine vereinigende Kraft für die Demokraten und eigentlich der größte Quell von Spaltungen in der eigenen Partei, weil viele eben gegen Trump waren. Ist es jetzt so, dass Trump die vereinigende Kraft ist für die Republikaner und die Demokraten eigentlich irgendwie blöd gespalten dastehen?
Das kann tatsächlich so sein. Also wie gesagt, abhängig davon, wie Donald Trump auftritt, kann es sein, dass mit dieser Märtyrerrolle, die er hat, er selbst die jetzt auf sich zieht, die vorher eigentlich skeptisch waren, die sich jetzt auch von dieser Geschichte überzeugen lassen. Donald Trump, weil man ihn an der Wahlurne nicht schlagen kann, versucht man ihn umzubringen. Kann sein, dass das wirklich die Wahl jetzt in seine Richtung nochmal kippt und die Demokraten als Akteure überhaupt gar keine Rolle spielen. Auf der anderen Seite heißt es am Ende immer, die Wahlen werden entschieden durch die Frage, wie geht es den Menschen wirtschaftlich? So, und die Biden-Regierung und die Partei hofft ja, dass bei den Amerikanerinnen und Amerikanern endlich ankommt, dass die amerikanische Wirtschaft brummt, dass die Löhne steigen, dass die Arbeitslosigkeit gering ist, dass alle mit Neid auf die amerikanische Wirtschaft gucken, weil niemand wächst im Moment so stark und so deutlich. Europa ist abgehängt. Die Hoffnung, dass das sich bei den Amerikanern durchsetzt und dass das Joe Biden positiv angerechnet wird, ist ja immer noch da. Also, aber wie gesagt, es sind noch 4 Monate bis November. Da kann noch eine Menge passieren.
Katrin, ich danke dir sehr, dass du das so wunderbar eingeordnet hast. Vielen Dank.
Jetzt bin ich auch ein bisschen erschöpft.
Jo, da habe ich Katrin Brandt gerade ganz schön mit Fragen gelöchert. Gibt ja auch richtig viel zu besprechen zu dem Thema. Kommen wir zu was anderem. Da muss man sich nochmal vor Augen führen, wie krass das eigentlich war. Das war die schlimmste Hochwasserkatastrophe der letzten 60 Jahre in Deutschland, nämlich die verheerende Flut im Ahrtal vor genau 3 Jahren. 135 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Alette Schmitz aus dem Ahrtal hat das damals eindrücklich so beschrieben, was das auch für sie bedeutet hat.
In die Pizzeria, gerade neu gekauft. Die Leute stehen vorm Nichts hier. Vom Nichts. Die Leute brauchen Hilfe.
3 Jahre ist das nun her. Bis heute sind einige Häuser unbewohnbar, nicht wieder aufgebaut, die Schäden sichtbar. Und diese Schäden werden aktiv auch gezeigt, nämlich bei Stadtführungen zum Wiederaufbau. Der Versicherungskaufmann Dirk Alfter ist ehrenamtlicher Touristenführer und will, wie er sagt, seinen Beitrag dafür leisten, dass das Ahrtal wieder auf die Beine kommt. Mit ihm kann ich reden. Hi, herzlich willkommen.
Hallo, grüße Sie.
Wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen und sprechen über diese verheerende Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Wie haben Sie diese Nacht erlebt?
Ja, diese Nacht ging ja einen Tag oder 2-3 Tage voraus, wo wir sehr starke Regenfälle hier hatten. Und man wusste natürlich schon, okay, es wird ein starkes Hochwasser geben. Ich bin abends heimgefahren, ich privat wohne etwas außerhalb und bin an der Schlange an Autos vorbei, wo die Leute sich schon Sandsäcke gesichert haben. Das war halt üblich, wenn halt Hochwasser angesagt war, dass die Leute, die am Ufer oder in Uferbereichen wohnten, sich bei der Stadt dann am Bauhof mit Sandsäcken eindecken konnte. Und als dann um 11:30 nachts meine Mutter mich anrief und sagte, bei uns steht das Wasser schon im Treppenhaus, da habe ich natürlich die Welt nicht mehr verstanden, weil das vorher ein unvorstellbares Szenario war.
Weil das in der Innenstadt war quasi.
Genau,
und Sie gedacht haben, das passiert auf keinen Fall, da kommt kein Wasser hin.
Unser Wohn- und Geschäftshaus liegt mitten in der Innenstadt und dass das Hochwasser mal so kommt, dass es in der Innenstadt steht und es hat ja letztendlich 2,20 Meter in der Innenstadt gestanden, das war so im Vorfeld nicht vorstellbar.
Und was haben Sie gemacht? Weil da hinfahren kann man dann ja nicht, oder?
Genau, das war natürlich auch ein großes Problem. Wir mussten sozusagen die ganze Nacht ausharren. Wir haben telefonisch Kontakt gehalten. Zwischendurch ist das Mobilfunknetz auch ausgefallen. Und wir haben uns dann natürlich morgens direkt aufgemacht. Aber dann war auch schon alles abgeriegelt von der Bundeswehr, die ja morgens hier auch eingetroffen ist. Das heißt, man konnte eigentlich gar nicht mehr in die Stadt so einfach rein, weil auch alle Brücken weg waren und ich musste von der anderen A-Seite sozusagen rüber. Wir mussten uns dann über die Autobahn, über eine lange Umweg, einen Weg bahnen und dann waren aber auch schon die Zuwegungen natürlich alle verstopft und irgendwann hat man es dann erreicht und dann haben wir uns dann per Pedes durch den Wald den Rest zu Fuß eben Weg gebahnt und ja, haben uns dann durchgeschlagen, um dann das schreckliche Szenario vor Ort zu sehen, ja.
Und dann war aber alles in Ordnung mit Ihrer Mutter?
Genau, ich habe glücklicherweise keinen Personenschaden bei mir in der Verwandtschaft. Ja.
Sie kennen viele Leute, die betroffen sind. Sie kennen auch viele, die Familienmitglieder verloren haben. Einige haben natürlich auch entschieden, dann wegzuziehen, weil sie gesagt haben, das hat mich zu sehr traumatisiert. Ich möchte jetzt woanders mein Leben aufbauen. Warum haben Sie gesagt, nee, ich bleibe?
Ja, also ich bin sehr heimatverbunden und für mich gab es nie die Option zu sagen, okay, das macht jetzt hier keinen Sinn mehr. Im Gegenteil, ich wollte auf jeden Fall mit dazu beitragen, dass das hier so schnell wie möglich in irgendeiner Art und Weise wieder nach vorne geht. Und natürlich war die Angst am Anfang weit verbreitet, dass sehr viele Menschen hier dem Ahrtal den Rücken kehren. Und ich habe jetzt vor kurzem noch eine aktuelle Statistik gesehen, wo 56.000 Menschen leben und 43.000 alleine davon betroffen waren. Da haben wir letztendlich bis jetzt nur 3% der Bevölkerung verloren. Das heißt also auch gerade hier im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es mittlerweile wieder einen sehr starken Zuwachs an Einwohnern. Und da sind wir wieder auf dem Stand wie vorher. Und das Szenario ist glücklicherweise nie eingetreten, dass hier 30%, das war mal so eine Zahl, die da am Anfang im Raum stand, wo man geschätzt hat, dass 30% der Menschen gar nicht mehr zurückkehren. Aber das war ja ein Szenario, was glücklicherweise nicht eingetreten ist.
Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Sie bieten inzwischen Führungen an, die rund 2 Stunden gehen. Wenn ich da jetzt mitgehe, was zeigen Sie mir denn?
Ja, also der Ahrtal-Tourismus, ich arbeite ja sozusagen freiberuflich für den Ahrtal-Tourismus, den Gästeführungen und man hat 1-2 Jahre nach der Flut sich überlegt, weil die Touristen kamen natürlich, erstmal waren es Schaulustige, aber das hat sich glücklicherweise irgendwann gelegt und wenn dann die Gäste wieder kamen, waren die natürlich sehr interessiert an dem Thema Flut und wir hatten erstmal die historische Stadtführung, die ja eigentlich hier in der gerade mittelalterlichen Stadt Ahrweiler vorher immer die Form, die meistgebuchteste Form der Führung war, kam das Thema immer wieder auf das Flutereignis. Man konnte eigentlich gar keine historische Führung in der Form abhalten, weil die Leute eigentlich eher die Flut interessiert hat. Und dann hat man diese Wiederaufbauführung ins Leben gerufen, um eben auch den Leuten geführt zu zeigen, wie es war und was jetzt in der Zeit auch passiert. Ne? Also das läuft ja jetzt auch schon einige Zeit.
Und für diejenigen, die jetzt nicht kürzlich im Ahrtal waren, wie sieht das dann aus? Also was zeigen Sie mir, damit ich verstehe, wie schlimm auch die Zerstörung war?
Ich habe Fotomaterial auf DIN A4 einlaminiert, was ich sozusagen den Leuten auch zeige und gehe natürlich dann auch an die jeweiligen Stellen, wo das Foto entstanden ist oder was das Foto darstellt und lasse sozusagen auch die Nacht und die Tage danach nochmal Revue passieren, damit die Leute sich das auch mal so nochmal besser vor Ort vorstellen können. Und dann hat man natürlich auch direkt schon den Vergleich zu, aha, jetzt sieht es so und so aus oder das und das ist schon passiert.
Aber das heißt, man sieht zum Beispiel dann oder Sie gehen da an eine Brücke, die weggerissen wurde und dann steht man dort und sieht im Zweifel, dass die Brücke immer noch nicht wieder aufgebaut wurde.
Genau, richtig. Mhm.
Ja. Und wie reagieren die Menschen auf das, was sie dann sehen? Also sind die überrascht, dass so viele Schäden vielleicht auch noch sichtbar sind?
An für sich nicht. Also sagen wir mal so, diese Gäste, die meisten Gäste sind Wiederholungstäter, die hier ins Tal kommen und kennen das Ahrtal von früher, wie es vorher aussah, und haben durch die Medien, durch die Flut, die dann medial sozusagen ja bekannt wurde, eigentlich auch ihre Schreckensbilder schon im Kopf gehabt und sind mittlerweile eigentlich eher positiv, dass es schon so gut wieder aussieht.
Ah, interessant, okay. Und Sie haben jetzt gesagt Wiederholungstäter, also die Menschen, die vorher auch schon ins Ahrtal gekommen sind, um dort Urlaub zu machen. Gibt es denn auch viele neue, die das Ahrtal erst entdecken, oder sind die eher so ein bisschen vorsichtig und sagen, naja, also jetzt so Urlaub auf einer Großbaustelle, das brauche ich nicht unbedingt?
Ja, also der Tourismus wandelt sich so oder so. Unabhängig des Flutereignisses haben wir hier an der A, ja, sagen wir mal, eine Historie aus dem Weinbau her, ne, mit dem früher mit den Weinfesten etc. pp. Und es waren schon meistens ältere Touristen, die so ja die Touristengruppen darstellten. Und das hat sich aber in den letzten Jahren sowieso schon gewandelt, dass sehr viele junge Leute hier mittlerweile auch erkennen, dass hier eine schöne Heimat hier in Deutschland ist, dass man nicht gar nicht weit reisen muss.
Das meinen Sie, war aber vor der Flut im Ahrtal dann, vor 2021, ja.
Das hatte eigentlich schon mit Corona nochmal so Fahrt aufgenommen, kann man sagen. Und wir haben mittlerweile auch sehr viele junge Gäste. Und das ist ja auch das, was der Ahrtal-Tourismus so ein bisschen als Chance begreift, jetzt auch beim Wiederaufbau. Man hat jetzt hier gerade kürzlich eine Mountainbike-Strecke eröffnet. Also man möchte jetzt auch mehr auch das jüngere Publikum mit ansprechen und mitnehmen.
Sie laufen ja dann ständig durchs Ahrtal, machen diese Führungen. Laufen die Führungen auch? Also buchen Leute wirklich auch ganz spezifisch diese Wiederaufbauführung?
Definitiv, genau. Also es war nämlich immer noch mal so vom gefühlten Bauch, wie lange machen wir das? Ja, solange Nachfrage ist, aber die Wiederaufbauführungen sind nach wie vor immer noch mit die meistgebuchtesten Führungen.
Und wie soll das denn jetzt perspektivisch gehen? Also Sie beschäftigen sich ja auch ein bisschen mit diesem Feld dann Tourismusentwicklung. Wie kann man denn Gäste in eine Region locken, wo jetzt einige Hotels nicht wieder aufgebaut sind, also wo im Zweifel dann auch nicht die Bettenkapazität da ist und wo ja auch immer wieder Straßen aufgerissen werden müssen? Also jetzt zum Beispiel, um Kanäle oder Kabel zu verlegen. Das ist ja nicht wahnsinnig attraktiv.
Nee, das ist es eben. Das ist genau das Problem. Und man versucht natürlich trotzdem jetzt auch mehr auf Wanderungen zu gehen und ja, das mehr auch in Outdoor-Aktivitäten zu machen. Und das kommt eigentlich auch sehr gut an. Und vom Weinberg aus, von den Weinwanderungen, von den Radfahrwegen jetzt, der Radfahrweg ist ja auch noch nicht in Schuss. Man fährt also jetzt mittlerweile durch die Weinberge, macht das schon auch ein Erlebnis für die Leute. Und trotzdem kommt, wie gesagt, das Feedback, dass die Leute sagen, wir hätten es uns jetzt nicht so schön schon vorgestellt.
Und wie machen Sie das bei Ihren Führungen? Also sensibilisieren Sie Menschen auch für Katastrophenfälle? Also dass diese Menschen dann im Zweifel besser vorbereitet sind, wenn bei Ihnen was passiert zu Hause?
Da kommt am Anfang, wenn die Führung ist so aufgebaut, dass ich am Anfang die Flutnacht nochmal Revue passieren lasse, das Ereignis Revue passieren lasse. Und da kommen natürlich auch immer sehr viele Fragen. Ne? Natürlich kommt dann auch immer die Frage, wie konnte es passieren, dass so viele Menschen auch ihr Leben verloren haben etc. Und dann kommt natürlich genau auf das Thema, was für Fehler sind passiert, auch bei den einzelnen Leuten. Ne? Also, dass man eben versucht hat, sein Auto noch wegzufahren und zu retten und genau bei diesen gefährlichen Aktionen viele Menschen ja auch verstorben sind. Und diese Sensibilisierung versuche ich natürlich auch immer den Leuten mitzugeben und natürlich auch so die Hoffnung, dass man in Zukunft überhaupt, was den Katastrophenschutz anbelangt, Leute gerade im Tal, die im Tal leben, auch öfters mal zu schulen, was eigentlich bei solchen Ereignissen passieren kann und wie man am besten reagiert oder was man eben genau nicht machen sollte.
Wenn Sie jetzt so eine Zwischenbilanz ziehen müssten nach 3 Jahren nach dieser Katastrophe, wie hat sich denn das Leben im Ahrtal verändert, auch für Sie persönlich?
Das ist eine gute Frage. Also ich gucke mittlerweile mit Dankbarkeit zurück. Am Anfang war natürlich immer so der Schmerz da, aber es ist mittlerweile der Dankbarkeit gewichen, weil da, wo Schatten ist, da ist natürlich auch Licht. Und wir haben durch die Unmenge an Hilfsbereitschaft, die das Ahrtal ja erlebt hat in den ersten Jahren, ja auch eine positive Erfahrung gemacht, ne? Dass unsere Gesellschaft gar nicht so einzelgängerisch ist, wie sie häufig dargestellt wird. Und was die Flut natürlich selber anbelangt, die Traumatisierung bei den den Leuten, die lässt sich natürlich nach 3 Jahren nicht einfach löschen. Die Menschen werden auch in Zukunft auf den Regen anders hören, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Das ist einfach so. Also wenn hier starke Gewitter jetzt im Sommer sind oder so, dann merkt man schon, dass die Leute alle sehr verängstigt sind und die Ereignisse auch einfach wieder hochkommen.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.
Wunderbar. Und verstehe ich das richtig? Also Sie gehen jetzt direkt los auf die nächste Führung, habe ich richtig verstanden?
Um 14 Uhr startet die nächste Führung. Die muss ich allerdings vorbereiten, weil auf dieser Führung gibt es Wein. Und das muss ich noch einpacken, Gläser einpacken und so, genau.
Okay, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, ne?
Alles klar, danke.
Bis dann, ciao. Jo, und das war's auch schon wieder für heute. Wenn ihr Anmerkungen, wenn ihr Rückmeldungen habt, dann immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Tom Funke, der die Redaktion gemacht hat, und ich, Steffi Rode. Gerne, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Morgen gibt's wieder eine Ausgabe. Ich sag jetzt erstmal ciao, ciao.